Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Freitag, dem 8. August. Waffenrazzia bei AfD-Politiker. Der Verdacht? Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz. Die Polizei will in Jesenitz bei Lübten Waffen und Sprengstoff sichergestellt haben. Sie ermittelt nun gegen den 60-jährigen AfD-Politiker Philipp Steinbeck. Rund 60 Polizisten, darunter auch Spezialkräfte des Landeskriminalamts, durchsuchten am Mittwoch sein Gutshaus sowie mehrere weitere Objekte auf seinem Anwesen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Auch Sprengstoffhunde sowie der Munitionsbergungsdienst waren vor Ort, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei der Razzia wurden scharfe Waffen und Sprengstoff in größerer Menge gefunden, heißt es. Es handelt sich um einen umfangreichen Fund an Waffen und Munition, sagt der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin zu Bild. Wir müssen jetzt ermitteln, inwieweit diese Waffen unter das Waffen- bzw. Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Der Politiker selbst sagt, es handle sich dabei um Schwarzpulver für den Vorderlader und um Dekowaffen, dies seien keine Kriegswaffen. Die Beamten waren den gesamten Mittwoch vor Ort, angeblich aber auch, um den Verdächtigen zu unterstützen. Die Polizei ist hier tatsächlich nicht als mein Gegner, sondern geht auch der Bedrohungslage gegen mich nach, schreibt der AfD-Politiker. Seit Monaten gäbe es immer wieder Vorfälle, sagt Steinbeck, die ihm Anlass zur Sorge bereiteten. Unter anderem sei sein Überwachungskamerasystem gehackt worden, dadurch wurden nachts falsche und bedrohliche Geräusche durch die Mikrofone übertragen, sagt er. Die Polizei ermittelt nun gegen Philipp Steinbeck, er blieb aber auf freiem Fuß. Ich bin nicht unfroh darüber, dass jetzt Bewegung in das Ganze kommt, schreibt er abschließend. Sollten die sichergestellten Waffen aber doch unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Eine Polizeibehörde in NRW kauft eine Kaffeemaschine für sage und schreibe 14.600 Euro. Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen verteidigt nun den Kauf. Die Maschine sei für das Innovation Lab der Polizei in Duisburg angeschafft worden. Das Gerät werde für die unterschiedlichsten Veranstaltungen und große Besuchergruppen verwendet. Es handelt sich also um ein Gerät, das gastronomischen Ansprüchen gerecht werden muss, sagt eine Ministeriumssprecherin. Der Landesrechnungshof hatte die Anschaffung der Kaffeemaschine zuvor scharf kritisiert. Das Innovation Lab ist für die gleichzeitige Ausrichtung von bis zu 4 Veranstaltungen mit insgesamt bis zu 120 Teilnehmern ausgelegt. Insgesamt sind zwischen 300 und 500 Personen im Monat im Innovation Lab tätig. Die räumliche und technische Ausstattung hat sich entsprechend daran orientiert, hieß es vom Innenministerium. Allerdings, wer sich das Modell anschaut, dürfte staunen. Denn bei der Kaffeemaschine vom Typ La Cimbali S20, die laut Ministerium bereits 2021 angeschafft wurde, handelt es sich nicht um eine große Industrie- oder Gastronomie-Kaffeemaschine, sondern um einen Vollautomaten. Der Hersteller spricht hier von 200 Tassen, die der Automat garantiert. Das Gerät schafft 200 Kaffeetassen pro Tag. Der Landesrechnungshof hatte die Maschine in seinem Jahresbericht als ein Beispiel für hohe Ausgaben im Innovation Lab benannt. Demnach seien dort auch Videokonferenztechnik für rund 3,7 Millionen Euro, eine Einbauküche für 35.000 Euro und 2 Stühle für jeweils 6.000 Euro pro Stück beschafft worden. Das Innenministerium betonte, das LZPD hat sich gegenüber dem Landesrechnungshof ausführlich zu den Prüfungsmitteilungen geäußert und anlässlich der Prüfung umfangreiche Optimierungsmaßnahmen bei Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie zum Controlling zugesagt. Im Innovation Lab des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste, des LZPD, werden neue Techniken getestet, darunter künstliche Intelligenz oder auch ein Roboterhund. Innenminister Herbert Reul ergänzte, auch vom Innovation Lab der Polizei Nordrhein-Westfalen erwarten wir eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung. Gemeinsam wollen wir sicherstellen, dass wir unsere Ressourcen bestmöglich nutzen. Wenn es Optimierungsbedarf gibt, werden wir nachsteuern. Aktuell gibt es das Modell bei einem Händler La Cimbali S20 für etwa 12.000 Euro netto zu kaufen. Das macht 14.285,95 € brutto für den deutschen Steuerzahler. Der grüne Bürgermeister Ralf Abrahams hat das Halal-Frühstück an einer Kita nach Elternbeschwerden verteidigt. Apollo News berichtete, ihnen liege der Brief an die Eltern vor mit einer Erklärung des Bürgermeisters. Im Juni wurde bekannt, dass die Kita Hasenwinkel im niedersächsischen Bad Harzburg im April letztes Jahres ein neues Verpflegungskonzept eingeführt hatte. Darin wurde angekündigt, dass es nur noch Halal-Würste anbieten würde, damit, Zitat, jeder mitessen könnte. Halal bedeutet im islamischen Recht, dass das Tier rituell geschlachtet werden muss. Auf Beschwerden von Eltern hin hatte die Kita die Begründung für das exklusive Halal-Angebot konkretisiert. So habe man dadurch ein Alleinstellungsmerkmal im Verpflegungskonzept der Kita geschaffen, sodass Kinder aller kulturellen Herkünfte beherzt am Frühstücksbuffet zugreifen können. Die Eltern beschwerten sich bei der Kita-Leitung, wandten sich aber auch direkt an den Bürgermeister. Der konnte die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe das Verpflegungskonzept der Kita Hasenwinkel überprüft und habe daran nichts auszusetzen. Das Konzept wird daher auch nicht geändert, schreibt der Grünpolitiker bezüglich des Halal-Frühstücks. Es gebe keine Vorschrift, die zum Angebot bestimmter Fleischsorten verpflichtet. Der Hinweis Halal ist für mich lediglich ein Hinweis wie eben Bio, Öko oder Vegan für diejenigen, die es interessiert. Eine wie auch immer unterstellte Indoktrination findet nicht statt, behauptet Abrams weiter. Eine Mutter berichtet laut Apollo News etwa, dass Bedenken bezüglich des neuen Verpflegungskonzeptes nicht ernst genommen, sondern abgewertet und lächerlich gemacht worden seien. Auf eine Anfrage hin habe er sich nicht konkret zu dem Frühstück geäußert. Linke und Grünpolitiker drehen nach dem Rückzug von Brosius Gersdorf nun völlig durch. Katrin Göring-Eckardt sprach von einer wochenlangen Schmutzkampagne, die erheblichen Schaden hinterlasse, Zitat, an unserer Demokratie und ihren Institutionen. Sie führt dazu, dass eine angesehene Rechtswissenschaftlerin zum Schutze anderer ihre Kandidatur zurückzieht. Sie führe auch dazu, dass das Vertrauen in demokratische Institutionen schwindet. Juso-Chef Philipp Thürmer forderte derweil, dass, was andere vielleicht dachten, aber nicht laut auszusprechen wagten, die CDU muss jetzt Konsequenzen ziehen und einen Wechsel an der Fraktionsspitze vornehmen, das postete er auf Instagram. Er wurde noch deutlicher, Jens Spahn muss Verantwortung übernehmen und gehen, fordert der Juso-Chef. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch appelliert in einer internen Mail an die Genossen, jetzt braucht es Stabilität und klare Führung. Wir stehen als SPD-Fraktion für Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Verantwortung. Die Grünen-Bundestagsfraktion nutzte den Anlass vor allem für Angriffe auf den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU. Es ist absolut inakzeptabel, dass die CDU-Fraktion ihre Unterstützung zurückgezogen hat und eine Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf jetzt kategorisch ablehnt. Das schrieben die Fraktionschefinnen Britta Hasselmann und Katharina Dröge in einer Erklärung, die die Fraktion der Grünen veröffentlichte. Die Verantwortung dafür trägt insbesondere Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender, heißt es darin weiter. Aber auch Karl Lauterbach äußerte sich zu dem Rückzug von Brosius Gersdorf auf der Plattform X. Die Kampagne der Rechtspopulisten gegen Brosius Gersdorf war erfolgreich. Danke an die Kollegen der Union. Das wird man sich gut merken können, schrieb der ehemalige Gesundheitsminister. Ministerpräsident Rainer Haseloff will in Sachsen-Anhalt nicht mehr antreten. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September 2026 wird CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze. Rainer Haseloff ist aktuell dienstältester Ministerpräsident Deutschlands und seit über 14 Jahren das Gesicht Sachsen-Anhalts. Die Wahl 2021 gewann er überraschend stark mit 37,1%. Seitdem regiert er das Land mit einer Koalition aus CDU, SPD und FDP und gilt vielen als ein sicheres Bollwerk gegen die AfD. In einem Bild-Interview kündigt er auch an, das Bundesland Sachsen-Anhalt bei einer Regierungsbeteiligung der AfD verlassen zu wollen. Wohin, das konkretisiert er aber nicht. Am Donnerstagnachmittag teilte er nun mit, ich habe bereits vor 5 Jahren zugesagt, einen Generationenwechsel so vorzubereiten, dass ein potenzieller Nachfolger aufgebaut werden kann. Tatsächlich wurde aber bis zuletzt ein Geheimnis daraus gemacht, ob Haseloff von dieser Zusage erneut zurücktritt. Doch der Ministerpräsident versicherte nun, Sven Schulze habe für ihn die Erfahrung und das Format, diese Staffelübergabe hinzubekommen. Vor allem gehe es um eine klare Position zu extremistischen Kräften und eine klare Abgrenzung zur AfD. Deren angestrebte Regierungsverantwortung wäre eine Katastrophe für das Land, so Haseloff. Er ist überzeugt, auf die CDU kommt es an, der Spitzenkandidat muss die Reihen hinter sich schließen. Haseloff fürchtet, wenn die CDU politisch keinen Erfolg hat, dann wird es ganz schwierig für die demokratische Zukunft in unserem Land. Sven Schulze gilt als neuer Hoffnungsträger in der CDU. Seit 2021 ist er CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister. Das Credo für seinen Wahlkampf? Stabilität, keine Experimente. Bei ihm vor allem im Fokus, der ländliche Raum spielt die zentrale Rolle in unserem Wahlkampf und in unserer Arbeit. Dass so viele Medienvertreter nach Magdeburg gekommen oder online zugeschaltet waren, wertete er der Nachfolger als Hinweis darauf, wie wichtig diese Wahl für Deutschland ist. Eine Regierungsbildung könnte in Sachsen-Anhalt besonders schwierig werden. In den Umfragen liegt die CDU aktuell bei 34%, knapp vor der AfD, diese kommt auf 30%. Eine Koalition wurde immer wieder ausgeschlossen mit der AfD. Die derzeitige Koalition aus CDU, SPD und FDP wird nicht fortbestehen können. Die FDP liegt in den aktuellen Umfragen bei 3% und schafft es voraussichtlich nicht in den nächsten Landtag. Die SPD liegt sogar noch hinter dem BSW und der Linkspartei mit lediglich 7%. Damit bliebe nur eine Regierungsbeteiligung mit den Linken oder gemeinsam mit dem BSW. Israel will nun Gaza-Stadt einnehmen, darauf hat sich das Sicherheitskabinett in Israel geeinigt. Rund 22 Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs hat sich Israels Führung für eine weitere Verschärfung der Kämpfe in dem Küstenstreifen entschieden. Das israelische Sicherheitskabinett stimmte einem Plan zur Einnahme der Stadt Gaza zu, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am frühen Morgen mitteilte. Das Gremium billigte nach stundenlangen Beratungen einen entsprechenden Militäreinsatz. Das Sicherheitskabinett beschloss nach Angaben des Büros des Ministerpräsidenten zudem 5 Prinzipien, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Dazu gehörten unter anderem die militärische Kontrolle des Küstengebiets durch Israel und die komplette Entwaffnung der islamistischen Hamas sowie die Entmilitarisierung des Gazastreifens. Anschließend solle dort außerdem eine alternative Zivilregierung aufgebaut werden. Israel kontrolliert gegenwärtig nach Medienberichten rund 3/4 des weitgehend zerstörten Küstenstreifens, in dem insgesamt etwa 2 Millionen Palästinenser leben. Seit Anfang der Woche war eine komplette Einnahme des Gazastreifens durch Israel spekuliert und durch Netanyahu angekündigt worden. Die nun angekündigten Pläne gehen der offiziellen Mitteilung zufolge vorerst nicht ganz so weit. Ich verstehe genau, was die Hamas will. Sie will keinen Deal, hatte Netanyahu zuletzt in einer Videobotschaft erklärt. Er sei nun noch entschlossener, die Geiseln zu befreien, die Hamas zu zerschlagen und sicherzustellen, dass vom Gazastreifen unter der Herrschaft der Terrororganisation nie wieder eine Gefahr für den Staat Israel ausgehe. Nach israelischer Einschätzung befinden sich derzeit noch 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen noch etwa 20 am Leben sein sollen. Medienberichten zufolge hatte die Armeeführung Bedenken gegen den ursprünglichen Plan zur Kompletteroberung des Gazastreifens geäußert. Die UNO und internationale Hilfsorganisationen waren bereits eindringlich vor einer Hungersnot im umkämpften Streifen, in dem rund 2 Millionen Menschen unter den Bedingungen aktuell leben. Zwar erlaubt Israel wieder die Einfuhr größerer Mengen an Hilfsgütern in das blockierte Gebiet, viele dieser Lieferungen erreichen jedoch nicht die Bedürftigsten, da sie bereits vor ihrer Verteilung geplündert werden, von bewaffneten Gruppen, Zivilisten, aber hauptsächlich von der islamistischen Hamas. Das waren die Meldungen am Morgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier am Montag früh wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.